Hier spricht das Nationalrevolutionäre Radio vom Dritten Weg.
Die Organisatoren der heutigen Veranstaltung haben mich gebeten, ich würde fast sagen, mal ein wenig vom Leder zu ziehen. Nein, sie haben mich gebeten, heute mal ein Thema aufzugreifen, das auch in unseren Kreisen viel zu wenig diskutiert und besprochen wird. Meist nur in kleinen Hinterzimmern diskutiert wird von Theoretikern. Dabei ist das ein Thema, das für jeden politischen Kämpfer, für jeden Aktiven, der für Deutschland auf die Straße geht, elementar und wichtig ist, weil es den Sinn unseres Kampfes eigentlich erst in Worte fasst. Und da wir heute völlig beruhigt unter uns sind und nur zwei Staatsschutzbeamte im Raum sind, denke ich, ist das ein Thema, dass ich mal versuchen will, als Saalrede ein wenig vorzutragen. Das Thema: deutsche Weltanschauung. Einer der größten Geschichtsforscher unseres Volkes, Kurt Pastinazzi, nennt sein 1933 erschienenes Geschichtswerk das 4000-jährige Reich der Deutschen. Wohl wissend, dass die Deutschen erst zum Ende des ersten Jahrtausends nach der Zeitwende namentlich als Volk in Erscheinung getreten sind. In diesem Buch und in seinem 1936 erschienenen Werk Die Volksgeschichte der Germanen beschreibt er die Vor- und Frühgeschichte unserer Ahnen bis hin zur deutschen Volkswerdung. Ganz selbstverständlich zieht Pastinazzi dabei einen Bogen von den frühesten Kulturen über die Kelten und die Germanen bis hin zu ihren Erben der Geschichte, uns Deutschen. Die erste Reichsgründung, die zur Vereinigung aller deutschen Stämme in einem deutschen Königreich führte, datieren wir auf das 10. Jahrhundert. Das Deutsche Reich nahm seinen Platz in der Weltgeschichte ein. Vor dieser Zeit sprechen wir von über 70 germanischen Stämmen, die sich nach der Zeit der Völkerwanderung im deutschen Raum im Wesentlichen auf die Großstämme der Sachsen, der Franken, der Alemannen, der Bajuwaren und der Thüringer zusammenfassen lassen. Doch wie wurde aus diesen germanischen Stämmen das deutsche Volk? Sprachwissenschaftler sehen den Ursprung des Wortes Deutsch bzw. Teutsch mit T im germanischen Wort Theodisk, das später auch Tiutsch ausgesprochen wurde, was so viel bedeutet wie dem Volke zugehörig. So bezeichneten sich die Germanenstämme selbst als Tiutsch, als Deutsch, vor allem in der karolingischen Zeit auch in Abgrenzung zu den romanischen Volksstämmen südlich des germanischen Siedlungsraumes. Wir reden, wenn wir über Deutschland reden und unsere Vorgeschichte reden, von einer Zeitspanne von mindestens 10.000 Jahren, in der sich in der Mitte Europas auf Basis einer gemeinsamen Abstammung, einer gemeinsamen Kultur und auch einer gemeinsamen Sprache ein Volk herausbildete, das heißt das deutsche Volk, Einzug in die Geschichtsbücher hielt. Wollen wir über deutsche Weltanschauung reden, ist dieser kurze Ausflug in die Entstehungsgeschichte unseres Volkes unumgänglich. Wir müssen verstehen, was ist eigentlich Deutsch? Wir müssen das, was jeder von uns fühlt und als selbstverständlich erachtet, ergründen und in Worte fassen. Grundlage einer gemeinsamen Anschauung ist zuvorderst auch ein gemeinsames Weltbild, eine gemeinsame Kultur. Das deutsche Volk ist seit Anbeginn in der Mitte Europas als Gemeinschaft von Menschen gleicher Art, gleicher Abstammung erhalten geblieben. Es gab nur wenige Einflüsse in unserer Geschichte, von außen, die die genetische Substanz unseres Volkes nicht wesentlich beeinflussen konnten. Selbst der große Aderlass des 30-jährigen Krieges änderte daran nichts. Das Volk erwuchs aus sich heraus zu neuer Blüte und zu neuer Größe. Eine Überfremdung, wie sie in aktuellen Tagen bereits mittlerweile seit Jahrzehnten über uns hereinbricht und den Fortbestand unseres Volkes in noch nie dagewesener Weise gefährdet, hat es bisher in der deutschen Geschichte nicht gegeben. Die Homogenität, die genetische und kulturelle Geschlossenheit, die sich unser deutsches Volk bewahren konnte, führte zur Bildung eines deutschen Volksbewusstseins. So wie sich unsere Ahnen ganz selbstverständlich als Tiutsch dem Volke zugehörig bezeichneten, so selbstverständlich ist für uns als nationale Deutsche die Zugehörigkeit zum deutschen Volk. Wir haben einen klaren Grundsatz: Deutscher kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Wir können wohl davon ausgehen, dass selbst die Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, die im Auftrag der westlichen Besatzungsmächte mit dem Grundgesetz einen provisorischen und zeitlich befristeten Ersatz für eine deutsche Verfassung schufen, diesen Grundsatz für ganz selbstverständlich hielten und in diesem Geiste das Abstammungsprinzip wie folgt im Artikel 116 des Grundgesetzes verankerten: Deutscher im Sinne des Grundgesetzes, dass ich das mal sage, ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Nicht falsch verstehen, es liegt mir fern, das Grundgesetz oder gar die BRD zu preisen. Ich möchte nur aufzeigen, wie weit die Umerziehung in unserem Lande bereits fortgeschritten ist und in welchem Ausmaß eine Entwertung aller Werte bereits stattgefunden hat. Spätestens seit dem zweiten NPD-Verbotsverfahren wissen wir, dass mittlerweile allein schon das Bekenntnis, Wortwiedergabe, zum ethnischen Volksbegriff verfassungswidrig ist und die Partei, obwohl eindeutig verfassungswidrig, nur nicht verboten wurde, weil sie politisch unbedeutend ist. Uns hingegen ist die moderne Beliebigkeit der Staatszugehörigkeit vollkommen fremd, wo jeder Weltbürger nach Wahl seines Wohnsitzes jede beliebige Staatsangehörigkeit annehmen kann. Jenen zugewanderten, artfremden Völkern rufen wir entgegen: Ihr mögt unsere Sprache lernen, vielleicht auch die BRD-Staatsbürgerschaft erlangen. Deutsche werdet ihr dadurch nicht. Das Volk, so wie wir es verstehen, bildet die größte organisch gewachsene Gemeinschaft erblich verwandter Menschen und ist für uns die Basis einer Weltanschauung. Weltanschauung, Religion, Ideologie und Weltbild scheinen oberflächlich betrachtet Begrifflichkeiten zu sein, die im Kern ein und dasselbe meinen. Weltanschauung und Religion gehen so lange Hand in Hand, wie sie aus dem arteigenen Selbstverständnis eines Volkes heraus entstanden sind. Die globalen Weltreligionen unserer Zeit sind hingegen beliebig, universalistisch und in ihren Dogmen und Glaubenssätzen manifestiert. Sprechen wir von Weltanschauung, so meinen wir im wirklichen Sinne die Anschauung, die Betrachtung, die Schau auf die eigene Welt. Eine Sichtweise auf die Welt, die sich mit wachsendem Erkenntnisgewinn erweitert und verfeinert. Weltanschauung und Fortschritt, Weltanschauung und Wissenschaft stehen sich nicht unvereinbar gegenüber, wie das oftmals bei den Religionen ist. Sie bedingen und ergänzen einander. Die Vielzahl der theoretischen Ideologien, die zumeist im 19. und 20. Jahrhundert entstanden sind, sind hingegen Momentaufnahmen, Lageranalysen mit kurzfristigen Lösungsansätzen, Spiegelbild des jeweiligen Zeitgeistes. Der Begriff Weltanschauung geht weit darüber hinaus. Wir reden von einem ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen nicht über die Natur stellt, sondern ihn als Teil der Natur sieht. Der Mensch ist nicht Gottes Schöpfung, die sich die Erde untertan macht. Der Mensch steht nicht außerhalb der Naturgesetze. Nur weil er Intelligenz besitzt und selbstständig denken kann. Wäre es nicht schön, in einer Welt zu leben, in der unsere Mutter Erde nicht zur Maximierung kurzfristigen Gewinnes rücksichtslos ausgebeutet wird, sondern in der der Mensch in Symbiose mit seiner Umwelt lebt? Gerade auch Friedrich Nietzsches Zarathustra ist Ausdruck des deutschen Selbstverständnisses, ja einer deutschen Weltanschauung. Beschreibt Nietzsche doch mit dem Übermenschen die Weiterentwicklung, die Hörzüchtung des Menschen im evolutionären Sinne. Eine deutsche Weltanschauung stellt das Wirken aller Angehörigen eines deutschen Volkes zum Wohle des eigenen Volkes in den Mittelpunkt. Jeder Deutsche bringt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten ein, wird Teil eines großen Ganzen, einer gemeinsamen Sache. Auf diese Weise arbeitet das gesamte Volk nicht nur im Interesse des eigenen Fortbestandes, sondern vor allem auch an der Weiter- und Hörentwicklung des eigenen Volkes. Die bereits von Aristoteles formulierte Feststellung, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, beschreibt, auf das Volk übertragen, genau jenes Selbstverständnis, dass sich der Einzelne im Interesse eines höheren Zieles und zum Wohle des Volkes in der Gemeinschaft ein- und auch unterordnet. Wie wir wissen, steht dieser Gemeinschaftssinn, dieses, man könnte schon fast sagen, dieses sozialistische Selbstverständnis, im krassen Widerspruch zu den Werten der Neuzeit, die den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt des eigenen Handels stellen. Die moderne westliche Gesellschaft erzieht im wahrsten Sinne des Wortes asoziale, gemeinschaftsunfähige Gestalten, die sich nicht mehr als Bestandteil einer größeren Gemeinschaft sehen, die nicht mehr willens und auch nicht in der Lage sind, sich zum Wohle des Volkes einzubringen und aufzuopfern. Im Leben des modernen Menschen dreht sich alles um den persönlichen Konsum. Wie kann ich mit geringstmöglichem Aufwand das maximale Geld verdienen? Um meine Bedürfnisse nach Konsum zu befriedigen. Das neue Auto, das eigene Haus, die neue Spielkonsole, die Urlaubsreise in ferne Länder, die aktuelle Kleidermode, von Jahr zu Jahr ein größerer Fernseher, der mir das Denken weiter abgewöhnt und mich noch mehr verdummen lässt. Das sind die neuen Leitbilder, die Götzen einer wurzellos gewordenen Gesellschaft. Materielle Güter haben die geistigen Werte abgelöst. Unsere Aufgabe ist es, diesem Wahn Einhalt zu gebieten. Aufzustehen und unserem Lebensrecht als deutsches Volk wieder Geltung zu verschaffen. Wir sind es, die diesen Geist durchbrechen und diesen Wahnsinn überwinden müssen. Eine deutsche Weltanschauung ist keine Exportware. Im Gegensatz zu Religionen ist die Weltanschauung nur auf das eigene Volk anwendbar. Vordenker eines nationalen Sozialismus formulierten bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass es weder funktionieren kann noch gewollt ist, eine deutsche Weltanschauung missionierend in die Welt hinauszutragen. Aus diesem gleichen Selbstverständnis heraus verbietet es sich, von außen dem deutschen Volke wesens- und artfremde Religionen und Weltanschauungen einzuimpfen und aufzwingen zu wollen. Einer der wichtigsten Vordenker der volkstreuen Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist Herbert Schweiger. Selbst noch Soldat im Zweiten Weltkrieg und Angehöriger der Waffen-SS. Er hat uns mit seinem Lebenswerk die Grundsätze einer nationalen Weltanschauung und Politik hinterlassen, die uns das geistige Rüstzeug für das vor uns liegende Ringen und das Überleben unseres Volkes, das Überleben aller europäischen Völker an die Hand geben. Meines Wissens nach ist er der Einzige, dem es gelungen ist, neben weltanschaulich-philosophischen Betrachtungen und einer knallharten Lageanalyse, mit der er bereits vor 20 Jahren die sich anbahnenden und bereits eingetretenen globalen Konflikte aufzuzeigen, ein Manifest, ein weltanschaulich fundiertes Grundsatz- und Forderungsprogramm einer nationalen Bewegung auszuarbeiten und daraus konkrete politische Notwendigkeiten und tagespolitische Forderungen aufzustellen. Dieses 10-Punkte-Programm möchte ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten. Erstens, die deutsche Volkseinheit mit dem Grundsatz, das Volk steht über dem Staat, ist das oberste Gebot aller politischen Maßnahmen. Zweitens, die europäischen Völker und ihre genetisch bedingten schöpferischen Leistungen müssen erhalten bleiben. Drittens, eine ganzheitlich ausgerichtete Weltanschauung ist die Voraussetzung für eine politische Systemveränderung im Sinne eines ökologisch-ökonomischen Gleichgewichtes. Die Naturgesetze sind Maßstab für alle gesetzgeberischen, exekutiven Ausführungen. Viertens, der Mensch ist die vorläufig höchste Form einer 4 Milliarden Jahre währenden Evolution. Seine Würdigung ist lebensreligiöses Anliegen. Fünftens, die Familie ist die Keimzelle des Volkes. Sie bedarf jeden Schutzes und einer größtmöglichen Förderung durch den Staat. Sechstens, das Volk ist eine erbgesetzlich bedingte Gemeinschaft. Nur in ihr ist ein natürliches Sozialempfinden für den Nächsten möglich. Nationales Denken verpflichtet zu sozialem Handeln. Wir lehnen den volkszerstörenden Klassenkampf sowie den egoistisch ausgerichteten Liberalismus und Kapitalismus ab. Siebtens, das Kapital muss der produktiven Wirtschaft und diese hat dem Volke zu dienen. Jede Umkehrung ist eine Sünde wider das Leben. Achtens, wir bekennen uns zu einer den lebensgesetzlichen Erkenntnissen gemäßen Geschichts- und Weltauffassung, zur Kultur und Lebensart, die in unserem Volke verwurzelt und ursprünglich aus der Kraft des Bauerntums gewachsen ist. Neuntens, die Gewissens- und Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung des Volkes sind die wichtigsten Grundsäulen einer Staatsordnung. Die Freiheit des Einzelnen reicht so weit, wie sie die des Nächsten nicht gefährden wird. Zehntens, der Wehrdienst ist Ehrendienst an Volk und Heimat. warum, also mir ist es besonders wichtig, nicht nur die philosophischen Ansätze unserer Weltanschauung, die ich ja heute relativ vernachlässigt habe, zu betonen, sondern die realpolitische Umsetzung unseres Handelns. Wenn wir das Ruder nicht mehr rumreißen, dessen muss sich jeder gewiss sein, dann war es das. Dann war es das mit dem deutschen Volk und dann war es das mit den europäischen Völkern. Von daher müssen wir uns selber bewusst werden, jeder Einzelne muss an seinem Platz seine Pflicht tun, seine Pflicht für Volk und Vaterland, seine Pflicht für seine eigene Familie. Ich möchte meinen kleinen Vortrag mit den Worten von Kurt Eggers beenden. Wo Deutschland ruft, geht unser Weg durch das Grauen des Ungewissen. Wo Deutschland ruft, führt uns der Kampf zu fernen Zielen. Und die, die seit Jahrtausenden fielen, sind bei uns, um uns, in uns allen. Wo Deutschland ruft, geht unser Weg durch die Dämmerung ins junge Licht des neuen Tages. Ich danke Ihnen.